Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Warum flohen die algerischen Arqui 1962 zu Tausenden über das Mittelmeer nach Frankreich? Dieser Odyssee nimmt sich die französische Autorin Alice Sinéterre in ihrem Roman »Die Kunst zu verlieren« an. Warum ziehen junge Menschen aus Europa oder den USA in den Dschihad? Eine oft gestellte Frage, der Schriftsteller John Ray in seinem jüngsten Roman Gotteskind nachgeht. Und damit beginnen wir. John Rays Roman Gotteskind könnte aktueller nicht sein. Viele ehemalige IS-Kämpfer, unter anderem mit deutschem Pass, warten zurzeit in den Gefängnissen der Kurden im Norden Syriens auf ihre Auslieferung. Nicht wenige waren fast noch Jugendliche, als sie in den Krieg zogen, unter ihnen auch etliche Frauen. Im Buch des amerikanisch-österreichischen Schriftstellers allerdings geht es um eine junge Amerikanerin, die als Dschihadistin in Afghanistan kämpft. Der Roman beruht auf eigenen Recherchen John Rays in diesem kriegsgebeutelten Land am Hindukusch. Brigitte Neumann hat den 48-jährigen Autor zum Gespräch getroffen.
Es ist der Sommer des Jahres 2001. Aiden verabschiedet sich von ihren getrennt lebenden Eltern, einem lieblos wirkenden Professor für Islamstudien an der Universität Berkeley in Kalifornien und einer völlig desolaten Alkoholikerin. Der Abschied fällt nicht schwer, obwohl die Tochter vielleicht nicht zurückkehren wird. Alle scheinen erleichtert. John Rays Beschreibung dieser familiären Verwahrlosung gehört zu den Szenen des an unerhörten Begebenheiten nicht armen Romans, die unter die Haut gehen. Was wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht wissen, die 18-jährige Aiden plant keinen Roadtrip der üblichen Art, vielmehr ist die Reise gedacht als Beginn eines anderen Lebens, als Umkehr, als Trennung von der eigenen Vergangenheit. Ein radikaler Neuanfang als Kämpferin für eine bessere Welt, eine gerechte Sache, für Gott. Aiden zieht in den Dschihad. Aber als Mädchen kann Aiden nicht zur Gotteskriegerin werden. In Pakistan angekommen, verwandelt sie sich deshalb in einen Jungen. Sie hört auf zu essen, die Menstruation bleibt aus, sie bandagiert ihre kleinen Brüste und nennt sich fortan Suleiman. Für sie beginnt tatsächlich ein ganz neues Leben. John Ray ist 2015 in Afghanistan bei Recherchen für das Magazin Esquire auf diese Geschichte gestoßen. Er wollte etwas über den als American Talib bekannt gewordenen John Walker Lind, Gefechtsname Suleiman, herausfinden. Aber nur wenige Menschen waren bereit, mit Ray und seinem Übersetzer zu reden. Einer aber wurde gesprächig. Er sagte, ja, neben dem jungen Amerikaner habe es noch eine junge Amerikanerin gegeben, wie Ray erzählt.
Wir haben uns so gegenseitig angeschaut, der Dolmetscher und ich, und wir waren beide ziemlich baff. Aber ich würde nicht schwören, dass es eine junge Amerikanerin gab. Ich würde aber auch nicht dagegen wetten. Ich habe keine Ahnung. Aber das Schöne ist, dass ich eigentlich Romanautor bin. Und diese Lücken, diese Leerstellen, die am Ende noch übrig waren, dienten mir als Ausgangspunkte für meine Fiktion. Es war eigentlich ein Glücksfall, nur habe ich es damals nicht so verstanden.
Aus diesem Glücksfall wurde der Roman Gotteskind. John Ray, der so gut Deutsch spricht, weil seine Mutter aus Kärnten stammt, sagt, er fände es einfacher, als Journalist über Tatsachen zu schreiben, als sich eine Geschichte auszudenken. Da es aber im vorliegenden Fall nicht anders ging, musste Ray mischen. Gotteskind ist factitious fiction. Das Buch trägt die Gattungsbezeichnung Roman nur deshalb, weil die für Ray mühsame Arbeit des Erfindens überwog.
Mir fällt das Schreiben wahnsinnig schwer. Ich will das nicht romantisieren, es ist kein Folter. Man muss sich einfach so verdammt intensiv konzentrieren. Ich komme mir immer vor beim Schreiben, als ob ich in irgendein Schwimmbecken untergetaucht wäre und als ob ich meinen Atem halten müsste die ganze Zeit. Ein Genuss ist mir das keines.
Auch um das Leseerlebnis seines Romans zu beschreiben, wäre Genuss nicht das richtige Wort. Ray schreibt Gotteskind aus der Perspektive seiner erst wütenden Heldin, dann aus der eines Mädchens, das sein Geschlecht leugnet, um am Krieg für die geliebte Religion teilzunehmen. In ihrer Vorstellung einem guten Krieg. Sie erlebt allerdings, wie der Islam Rechtfertigung für Mord, Folter und Zerstörung wird. Erleben ist da aber nicht ganz das richtige Wort, denn als Kämpferin bei den Taliban hat Aiden weitgehend ihre Persönlichkeit aufgegeben. Sie wirkt wie eine Marionette, tut alles mechanisch. Minen legen, einen alten Mann erschießen, der Steinigung einer Frau beiwohnen. Das aber ist ein Problem für den Roman, denn im Hauptteil verflacht er zur Dokumentation von Kriegsgräueln. Frage an John Ray: Wäre es an dieser Stelle nicht besser gewesen, einen autorialen oder Co-Erzähler einzusetzen, der das schildert, was das Mädchen nicht mehr fühlen kann?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine hundertprozentig bewusste Entscheidung war. Ich schreibe ziemlich intuitiv normalerweise. Aber es findet schon in Afghanistan und auch vorher in dem Lager in Pakistan, wo Aiden trainiert, bevor sie Dschihadistin wird, eine gewisse, wie sagt man das auf Deutsch, eine gewisse Selbstentfremdung. Ich glaube, die Gewalt kann das verursachen. Auf Englisch heißt das Disassociation. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber
Abspaltung,
ja, genau. Man kommt sich selber irgendwie unverständlich vor und man fühlt sich auch manchmal sehr, sehr weit entfernt von all dem, was einem passiert. Man beobachtet viel eher aus einer gewissen Distanz. Und dieses Phänomen wollte ich auch irgendwie in der Sprache des Buches wiedergeben.
Aber wir wollen verstehen, warum tut Aiden das? Warum setzt sie ihr Leben aufs Spiel in einem unverständlichen Kampf in einem fremden Land, in dem Mädchen keine Rechte haben? Warum merkt sie nicht, dass sie jetzt schlimmer dran ist als zu Hause? Für Ray und seine Protagonistin gehen diese Fragen allerdings an der Sache vorbei. Denn für die Heldin stellen sich andere. Etwa, wie führe ich ein gottesfürchtiges Leben? Aiden sucht Gott, etwas, an das sie glauben kann. Wir erfahren aus ihrem Gespräch mit dem Anwerber in Pakistan, bevor ihr Vater sie aus beruflichen Gründen einmal in eine Moschee mitgenommen hatte, fühlte sie sich leer. Als sie begann, alleine dorthin zu gehen und mitzubeten, fühlte sie sich voll. Sie will das Leben in genau dieser Fülle, die ihr die Unterwerfung unter den Glauben schenkt. Das mag uns als unzeitgemäßer, vielleicht befremdlicher Wunsch erscheinen. Ray versucht, diesen Wunsch verständlich zu machen.
Was ich so ein bisschen mitgelernt habe beim Schreiben dieses Buches, ist, dass solche Sprünge, die man wirklich als äußerst extrem und radikal betrachtet, wenn man sie nur als Einheit betrachtet, eigentlich vielmehr als langsame Wandlungen zu verstehen sind, die aus sehr, sehr vielen quasi unzähligen kleinen Schritten bestehen. Man will aus dem Elternhaus raus, man interessiert sich für eine gewisse Religion, man fängt an, eine Moschee zu besuchen, man fängt an, diesen ganzen Lebensstil, diese ganze Ideologie ernst zu nehmen. Man möchte dann ins Ausland, man möchte weiter studieren. Und irgendwann befindet man sich in einer Umgebung, in der es gar nicht so unmöglich scheint, eine Waffe aufzuheben. Ich bin davon überzeugt, das könnte jedem passieren.
Vielleicht nicht wirklich jedem, aber es könnte Jugendlichen passieren, die keine Geborgenheit erfahren haben, die Freiheit als Gleichgültigkeit kennengelernt haben, die keinen Sinn im Streben nach individuellem Wohlstand sehen, die sich nach gemeinschaftlicher Hingabe an eine Idee sehnen, an eine Idee, die die Welt besser machen soll. Diese Beschreibung trifft in der Tat auf nicht wenige Jugendliche aus dem Westen zu, sofern sie zum Islam konvertieren und in den sogenannten Heiligen Krieg ziehen, betrachten wir sie als Mörder, Monster, lebensmüde. Der Schriftsteller John Ray aber, der in seinen drei Vorgängerromanen bereits andere entlegene Spielarten des Menschlichen gezeigt hat, Nazis, Psychotiker, verrückte Wissenschaftler, betrachtet Aiden Sawyer als Liebessehnsüchtige, als Leidenschaftskranke, als furchtbar verirrte Sucherin. Sein Roman Gotteskind erweitert den Horizont, auch wenn die Dehnung mitunter Schmerzen bereitet. Er hilft zu verstehen, dass auch Aiden Sawyer alias Süleyman eine von uns ist.
Brigitte Neumann, der Roman Gotteskind von John Ray ist in der Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben bei Rowohlt erschienen. 344 Seiten, 23 Euro. Die 32-jährige Alice Sanitaire ist in der Normandie aufgewachsen, als Enkelin eines Archis. Die Archis dienten vor der Unabhängigkeit Algeriens als Hilfskräfte in der französischen Armee. Nach der Ausrufung der staatlichen Souveränität flohen etwa 60.000 von ihnen nach Frankreich, um der Rache und Verfolgung durch ihre Landsleute zu entgehen. In ihrem Roman »Die Kunst zu verlieren« schreibt Alice Sanitaire über das, was im Leben einer Familie durch diese Flucht verloren ging. Sigrid Brinkmann stellt das Buch vor und hat mit der Autorin gesprochen.
In Frankreich waren Archis und ihre Familien zwar sicher, aber die meisten lebten am Rand der Gesellschaft. Dass die Scham darüber verinnerlicht und kaschiert wurde, nahm Alice Sanitaire als Kind zwar wahr, nur verstehen konnte sie es natürlich nicht.
Mon père avait dit plusieurs fois que à l'arrivée ils avaient passé quelque temps dans le sud.
Mein Vater hat mir erzählt, dass seine Familie nach der Ankunft in Frankreich einige Zeit im Süden verbracht hatte, aber das hieß gar nichts. Ich stellte mir eine Ferienkolonie vor. Schönes Wetter, Picknick im Grünen. Erst sehr viel später habe ich erfahren, dass es Auffanglager gab, von denen aus die Ankömmlinge über das Land verteilt wurden. Ich war schon über 20, als ich begriff, dass einige Zeit im Süden eine Umschreibung für die Lager war.
Die Schweigsamkeit der Archis bildet den thematischen Kern des Romans. Als Kind las Alice Sanitaire Wikipedia-Artikel. Erst später griff sie nach soziologischen Studien und wagte es, bestürzendes historisches Bildmaterial zu betrachten.
Il y a 6 ou 7 ans, j'ai commencé à me dire que j'allais écrire ce livre un jour. Et puis il y a eu une sorte de succession de signes.
Rette, wer kann das Leben? Von Nicole Lapierre. Sie beschreibt die Migration als nicht endendes Abenteuer. Man glaubt, die Reise sei kurz, aber sie dauert viele Jahre. Man braucht Intelligenz, Mut und man muss Mangel aushalten können. Ich betreibe in meinem Roman keine Familienforschung und ich schreibe keine Autobiografie. Es sollte eine Odyssee sein.
Je fais pas une autobiographie familiale, je veux faire une odyssée.
Alice Sanitaire zeichnet die komplexen Lebenswege von 3 Generationen nach. Ali, sein Sohn Hamid und dessen Tochter Naima sind die treibenden Kräfte. Ungemein vielschichtig und lebendig erzählt die 1986 geborene Autorin von den Verlusten und kleinen Freuden, den Verleugnungen und Kompromissen einer Familie, die eine kleine gesellschaftliche Minderheit repräsentiert und die sich schlussendlich, fast möchte man sagen, ohne es zu merken, mit einem Leben in der europäischen Fremde angefreundet oder zuverlässig arrangiert hat. Sanitaire hat gut daran getan, den Roman in 3 Teile zu gliedern und die Chronologie der Kriegsereignisse, der Verständlichkeit halber, zu wahren. Die Makrostruktur ist simpel, die Binnenstruktur hochverdichtet. Mit einem untrüglichen Blick für das Wesentliche fokussiert Sanitaire aus der Perspektive der allwissenden Erzählerin auf die geheimen Antriebskräfte, die Ausflüchte und Eigensinnigkeiten ihrer Protagonisten. Die offizielle Geschichte mit ihren Peripetien ist als Folie immer präsent. Recherche, so Sanitaire, verbindet sich mit Fiktion.
Denn sie sind alles, was bleibt, um das Schweigen zu überbrücken, das in den Lücken zwischen den Bildchen von einer Generation an die andere weitergegeben wird.
Auf eine unfreiwillige Odyssee geht der Grundbesitzer Ali mit Frau und Kindern. Er war den Franzosen zu Diensten und muss fliehen. Seine Irrfahrt endet in der Normandie, in einer mit Möbeln zugestopften Sozialbauwohnung, deren Umgebung zusehends verkommt. Aber davon weiß er noch nichts, als er im Hafen von Algier auf das Signal des ablegenden Schiffes wartet.
Mit aller Kraft möchte er das Bild der Stadt in sich aufnehmen, aber er findet in dem, was er sieht, keinen Zusammenhalt, keinen Sinn. Er nimmt nichts mit. Er behält nichts von dieser Landschaft, die er betrachtet. Er fängt sogar an zu glauben, dass er in dem Bemühen, dies hier festzuhalten, andere Erinnerungen auslöscht. Vielleicht verschwinden die Bilder von seiner Mutter, die Bilder des Feigenbaums, von Italien oder von einer seiner Hochzeiten, werden noch nicht einmal von Algier ausgelöscht, sondern von nichts.
Hinter sich gelassen hat Ali jene 8 Jahre, in denen die Nationale Befreiungsfront FLN die waffenstarrende französische Berufsarmee angriff, Brücken sprengte und ganze Dörfer der Kollaboration bezichtigte und auslöschte. Die Franzosen bombardierten großflächig, Sie folterten in Gefängnissen und durchkämmten Straßen und Häuser, um alte Menschen vor den Augen von Kindern zu erschießen.
Ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, au-delà d'avoir à lire des recensions d'horreur, c'est de constater qu'il y avait une guerre.
Ich fand es über die Schilderungen der Grausamkeiten hinaus extrem schwer, feststellen zu müssen, dass es in den Berichten so etwas wie einen Krieg der Erinnerungen gab. Die Brutalitäten der einen Seite wurden gegen die der anderen ausgespielt. Und das, obwohl Historiker die Fakten recherchiert hatten und Studien veröffentlichten, die kaum zu widerlegen sind. Über Grausamkeiten der französischen Armee zu sprechen, führte sofort zu einem: Ja, aber was ist mit den Gewaltakten der FLN? Was ist mit der Gewalt gegen die sogenannten Algerien-Franzosen, die Pieds Noirs? Was ist mit der gegen die Archi? Es war wirklich ein trübes Wasser, in dem ich herumfischte.
Ein Jahrzehnt nach der Ankunft in Frankreich wird Alis ältester Sohn Hamid die Autorität des Vaters in Frage stellen. Zu Hause geriert Ali sich als Patriarch, in der Fabrik bleibt er ein devoter Untertan. Unerträglich für den Marx-lesenden Hamid. Er wehrt sich erfolgreich gegen rassistische Lehrer, macht Abitur, verliebt sich in eine Französin und gründet eine Familie. In den 90er Jahren, als rund 200.000 Menschen durch den Terror der islamistischen Heilsfront FIS und die Gegenwehr der Regierung umkamen, beschließt Hamid, nie wieder algerischen Boden zu betreten. Er ist in Frankreich zu Hause, nirgendwo sonst, ganz so wie seine Tochter Naima. Sie ist 20, Kunstwissenschaftlerin, in einer Pariser Galerie angestellt, ungebunden. Sie ist ein sensibler Charakter, der bohrende Fragen stellt und im Auftrag der Galerie erstmalig nach Algerien aufbricht. Den Aufenthalt nutzt sie, um in den Bergdörfern der Kabylei Verwandte mit einem Besuch zu überraschen.
J'ai injecté dans le personnage de Naima la question de est-ce que se joue là quelque chose de profondément important ou est-ce que se joue là uniquement quelque chose d'anecdotique?
Meiner Figur Naima habe ich die Frage eingepflanzt, die mich selber bei meinen zwei Reisen gequält hat. Spielt sich hier etwas wirklich Wichtiges ab oder hat alles nur anekdotischen Wert? Dass ich mich permanent mit diesen Fragen herumschlug, hinderte mich daran, die Gegenwart meiner Reise voll auszuschöpfen. Ich war immer damit beschäftigt, nach Antworten und einem Sinn zu suchen für das, was ich dort erlebte.
Die Frage, ob unerwartete familiäre Wiedervereinigungen letztlich nur die Gelegenheit für ein Familienfoto bieten, damit anschließend jeder wieder sein gewohntes Leben aufnehmen kann, ist für Naima, die suchende Kraft in diesem Roman, schnell beantwortet. Ihre Odyssee ist ein bewegter, aber letztlich unsentimentaler Selbstfindungsprozess, der sie sicher nach Paris zurückführt. Vor ihrer Rückreise zitierte ein resoluter junger Algerier Elizabeth Bishops Gedicht »Die Kunst zu verlieren« und gab Naima damit zu verstehen, dass man aus einem Land kommen kann, ohne ihm anzugehören, und dass einem etwas fehlen kann, ohne dass dies ein Unglück sein muss. Alice Sénitaire ist es auf wunderbar kluge Weise gelungen, ihre bewegende Drei-Generationen-Saga zu einem unaufdringlichen Plädoyer für ein selbstbestimmtes, von den Strecken des Erbes befreites Leben zu verdichten. Ihr alter Ego Naima muss niemandem mehr etwas beweisen.
Sigrid Brinkmann, der Roman »Die Kunst zu verlieren« von Alice Sénitaire ist in der Übersetzung aus dem Französischen von Heiner Kober im Berlin Verlag erschienen. 560 Seiten, 25 Euro. Zu melden gibt es noch, dass gestern die Leipziger Buchmesse mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen ist. Insgesamt wurden seit Donnerstag rund 286.000 Besucher in den Messehallen und beim Lesefest Leipzig liest gezählt, so die Veranstalter. Das waren 15.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Und in der Tat, es war viel los rund um die Verlagsstände und Bühnen in den Hallen und bei den Veranstaltungsorten in der Stadt. Literaturevents, Debatten und Lesungen stehen ja sowieso hoch im Kurs, was leider nichts daran ändert, dass die Buchkäufe vor allen Dingen unter jungen Lesern zurückgeht. Den Verlust für den Buchhandel kann das immer günstiger zu erwerbende E-Book dabei nicht ausgleichen. Jetzt geht es hier nach den Nachrichten gleich weiter mit Forschung aktuell. Eines der Themen widmet sich den zunehmenden Hitzewellen im Meer, die das Ökosystem verändern. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.